Dass heute schon viele Behörden zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten können, hätte Anfang des Jahres so noch niemand erwartet. Und obwohl die Verwaltungen diesen Schritt weitgehend gemeistert haben, bleibt doch die Frage nach der IT-Sicherheit. Noch vor wenigen Monaten legten mehrere erfolgreiche Ransomware-Angriffe Behörden, Organisationen und das Berliner Kammergericht lahm. Haben sich die Gefahren für IT-Systeme seit Beginn der Corona-Krise verändert? Und wie können Strukturen, die noch dazu in Teilen remote genutzt werden, möglichst resilient gestaltet werden? Dominik Kammerlohr ist Head of Public Sales beim IT-Sicherheitsunternehmen Genua. Mit meinem Kollegen Thomas Petersdorf sprach er über Krisenmanagement, Awareness und Abhängigkeit vom Funktionieren der IT.
Herr Kammerlohr, welche Bedrohungen durch Cybercrime und staatliche Akteure sollten IT-Sicherheitsverantwortliche in Behörden aktuell auf dem Radar haben?
Also meiner Wahrnehmung bleiben die Bedrohungen gleich und sind auch hinreichend bekannt. Was neu ist, ist, dass das Schadenspotenzial enorm gestiegen ist. Ich muss mich jetzt als Behörde an zwei Fronten gleichzeitig verteidigen. Zum einen die bekannten Massenphänomene. Erpressung war jetzt ein schönes Beispiel am Fall des Berliner Kammergerichts. Oder die High-Profile-Angriffe von Nachrichtendiensten, Beispiel Bundestagshack. Und was da jetzt erschwerend hinzukommt, warum es den Druck auch weiter erhöht ist, das Risiko in der aktuellen Pandemie ist, dass der Vorteil klar bei dem Angreifer liegt. Die Verwaltung ist heute mehr denn je auf funktionierende IT angewiesen. Und gleichzeitig sind die Verantwortlichen für IT und IT-Sicherheit extrem stark damit ausgelastet, Organisationen überhaupt arbeitsfähig zu halten. Das heißt, sie werden ganz schnell neue Lösungen etablieren. Ich glaube, jeder hat ein neues Videokonferenztool bekommen oder darf jetzt zu Hause arbeiten. Und mit diesem Aufwuchs der Organisationen und Lösungen kommen natürlich ganz viele IT-Sicherheitsaspekte einher. Beispielsweise, was sind Best Practices für sicheres Homeoffice oder die Infrastrukturen? Oder wie kann ich als Entscheider dann auch beurteilen, ob ich ein gutes Schutzniveau erreicht habe? Und da ist der Druck nochmal enorm gestiegen, einfach durch den Schub an Digitalisierung, den die Pandemie ausgelöst hat.
Wie lässt sich die kritische Behördeninfrastruktur mit vielfältigen Kommunikationsbeziehungen absichern?
Ich bin der Ansicht, dass sowohl etablierte Standards als auch hochqualitative IT-Sicherheitslösungen eine sehr gute Voraussetzung bilden. Ein Beispiel für gute Standards sind Empfehlungen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben sogenannte IT-Grundschutzkataloge. Da ist alles vom technischen bis organisatorischen und regulatorischen Aspekt berücksichtigt. Das heißt, dort kann man sehr wohlgewählt, standardisiert IT-Sicherheit aufbauen. Und ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal meines Erachtens sind unabhängige Zertifizierungen nach Standards, wie zum Beispiel Common Criteria, oder Zulassungen von unabhängigen Behörden wie dem BSI. Nur so kann man auch als Entscheider einer Behörde sicher sein, dass wofür man sein Geld ausgegeben hat, auch das Qualitätsversprechen einhält. Und wenn man das Ganze dann wirklich in die Umsetzung gibt, bin ich der Ansicht, dass es drei Kernaspekte gibt. Man sollte frühzeitig in Prävention investieren. Da sind ganz viele klassische Themen drin, die heute immer wieder vernachlässigt werden. Schutzzonen für kritische Systeme haben, Homeoffice von Anfang an mit als Arbeitsoption einplanen. Sprichwort, nicht mit der Prävention anfangen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und wenn es dann mal schiefgegangen ist, sprich ein Hack hat stattgefunden, ein Angriff, sollte man für den Katastrophenfall schon geplant haben. Beispielsweise, wie erkenne ich frühzeitig, dass ich angegriffen werde oder dass entsprechende Störungen ausgelöst werden und wie reagiere ich darauf? Das kann sowohl mit technischen Maßnahmen erfolgen, als auch ganz viel prozessual. Also ein gutes Krisenmanagement, sowohl technischer als auch organisatorischer Natur, ist essentiell. Und zu guter Letzt, wie heißt es so schön im Englischen, die Hearts and Minds of the People, das Bewusstsein in den Köpfen der Mitarbeiter und der handelnden Personen, muss auch darauf ausgelegt sein, gewisse Awareness für IT-Sicherheitsaspekte zu haben.
Und wie schärft man das Bewusstsein der Mitarbeiter für IT-Sicherheit?
Ein wichtiger Baustein sind sogenannte Awareness-Schulungen. Dort wird eigentlich maßgeblich versucht, richtige Verhaltensweisen im IT-Sicherheitsaspekten aufzubauen. Ein klassisches Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, ist, nicht von unbekannten Empfängern Microsoft Office-Dokumente öffnen und die dann am besten noch auf dem Arbeitsplatzrechner ausführen. Faktisch ist das eine ganz wichtige Grundlage, führt aber heute immer noch dazu, dass ganz viele von diesen Erpressungstrojanern überhaupt erst ins Netz kommen. Das ist ein wichtiger Baustein. Allerdings sage ich jetzt als Vertreter der IT-Sicherheitsindustrie, Es muss letztendlich auch damit gerechnet werden, dass als Mensch Fehler passieren und eben richtiges Verhalten vielleicht aus Versehen nicht umgesetzt wird. Und dann muss die Organisation ein Security by Design umsetzen, sodass entsprechendes Fehlverhalten nicht zu katastrophalen Konsequenzen führen darf. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, den vergisst die Security-Branche immer wieder, das Ganze muss von den Endanwendern benutzbar sein. Die kennen iPhones, die kennen entsprechende Apps und Webshops. Und wenn die IT-Sicherheitslandschaft in der Behörde so kompliziert ist, dass man eigentlich nicht mehr normal arbeiten kann, führt es nur immer dazu, dass entsprechende Verhaltensweisen und entsprechende Richtlinien umgangen werden, um seinen Job zu machen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt.
Das war Dominik Kammerlohr im Gespräch mit Thomas Petersdorf. Doch die Angriffe durch Ransomware sind nicht das einzige Problem, mit dem sich die Verantwortlichen aktuell auseinandersetzen müssen. Der Europäische Gerichtshof hat den EU-US Privacy Shield für ungültig erklärt. Das Abkommen sollte die Durchsetzung von Rechten von EU-Bürgern sichern, wenn ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Auf dieser Grundlage war europäischen Behörden und Unternehmen die Beauftragung von US-Cloud-Diensten möglich. Nach dem neuen Urteil ist eine rechtlich saubere Übertragung von personenbezogenen Daten in die USA kaum noch möglich. Ob ein rechtssicheres Nachfolgeabkommen ausgehandelt werden kann, ist ungewiss. Unser Redakteur für IT-Sicherheit, Benjamin Stiebel, kommentiert die vertragte Situation.
Der Privacy Shield ist Geschichte. Bürgerrechtsaktivisten feiern, die Digitalbranche klagt über Datenchaos und Rechtsunsicherheit und die Politik ist ratlos. Wie es mit dem transatlantischen Datenverkehr weitergehen kann, weiß im Moment niemand so recht zu sagen. Dabei war das Scheitern des Abkommens absehbar. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits den Vorgänger, das Safe Harbor-Abkommen, kassiert. In dem Privacy Shield hatte die EU-Kommission dann im Eilverfahren Mechanismen hineinverhandelt, die EU-Bürgern die Rechtsdurchsetzung ermöglichen sollten, wenn ihre Daten in den USA verarbeitet werden. An die Wirksamkeit dieser Mechanismen hat aber niemand so richtig geglaubt. Trotzdem verkündete die Kommission in ihren regelmäßigen Berichten die heile Datenschutzwelt. Europäische Unternehmen und Behörden konnten unter dem Privacy Shield problemlos personenbezogene Daten von US-Dienstleistern verarbeiten lassen. Und darauf kam es an. Doch damit ist es nun vorbei. Jetzt braucht es für den Datentransfer Verträge auf Basis von Standardklauseln. Ob die Bestand haben, müssen die zuständigen europäischen Aufsichtsbehörden im Einzelfall entscheiden. De facto widersprechen die Klauseln aber den rechtlichen Gegebenheiten in den USA. Denn verschiedene Gesetze erlauben es den dortigen Sicherheitsbehörden, heimlich auf die Daten von EU-Bürgern zuzugreifen. Genau das ist auch der Knackpunkt, wenn ein neues Abkommen ausgearbeitet werden soll. Die Unternehmen würden sich durchaus zur Datenverarbeitung nach EU-Standards verpflichten lassen. Auch wirksame Rechtswege könnten eingerichtet werden. EU-Bürger müssten sich dazu nur an eine Stelle wenden können, die den Unternehmen gegenüber weisungsbefugt ist. Doch all das nützt nichts, wenn die US-Regierung keine weitgehenden Zugeständnisse beim staatlichen Datenzugriff macht. Zugegeben, es ist viel verlangt, dass die USA nach europäischen Regeln spielen soll. Doch genau das ist der Anspruch, den die EU mit der Datenschutzgrundverordnung erhebt. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist nichts anderes als die logische Konsequenz daraus. Nun müssen auch Politik und Aufsicht ernst machen. Wenn die europäischen Datenschutzbehörden jetzt geschlossen und entschieden gegen rechtswidrige Datenweitergaben vorgehen, steigt auch der Druck auf die US-Regierung. Denn die kann kein Interesse daran haben, dass der transatlantische Datenstrom versiegt. Dafür brauchen die Datenschutzbehörden zwei Dinge: die politische Rückendeckung der Kommission und endlich eine Ausstattung, die ihrer Aufgabe angemessen ist. Im besten Fall wird sich die US-Regierung auf Europa zubewegen, um die eigene Digitalwirtschaft nicht zu gefährden. Im schlimmsten Fall werden die USA im Bereich des Datenschutzes gegenüber der EU Drittland bleiben müssen. Dann wären zumindest ein für alle Mal klare Verhältnisse geschaffen. Europäische Auftraggeber müssten sich eben anderswo nach Partnern umschauen. Hiesige Cloud-Dienstleister würden von einer steigenden Binnennachfrage jedenfalls profitieren.